Wir stehen heute vor einer sehr spannenden Frage. Darf man eigentlich in Zeiten von Klimawandel und Ernährungskrise überhaupt noch eine Bratwurst essen? Oder darf es eine vegane Bratwurst überhaupt geben? Wer produziert unser Essen und was kommt am Schluss auf den Tisch? Wie geht nachhaltige Ernährung? Wenn wir den Turn bei der Klimakrise schaffen wollen, geht es vor allem um Ernährung. Um eine langfristige Ernährung für alle auf diesem Planeten sicherzustellen, brauchen wir eine ökologische und langfristige Lösung. Wir haben ganz viele spannende Fragen vor uns. Und über die spannenden Fragen rund um das Thema nachhaltige Ernährung darf ich heute mit meinen drei Gästen hier auf dem Podium sprechen. Und zwar als erstes mit Mirko Buri. Er ist 40 Gastronomiekoch und Geschäftsführer von Food of Foods, Referent bei United Against Waste und Dozent für nachhaltige Ernährung von Hotellerie Suisse. Zudem ist er ein Food Waste Pionier und Kochbuchautor. Mein zweiter Gast ist der Fabian Wahl. Er ist 59, Forscher bei Agroscope und ist verantwortlich für einen strategischen Forschungsbereich mikrobielle Systeme von Lebensmitteln. Zudem ist er nebendran noch Präsident bei Swiss Food Research. Und als letztes darf ich euch noch Christine Brombach vorstellen. Sie ist 61, ist Ökotrophologin und Dozentin für Consumer Sciences an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil am Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation. Kampf um die Bratwurst, Klimakrise auf dem Tauer. Das ist das Generationenforum vom Und-Generationen-Tandem.
Generationenforum.
Starten möchte ich für das Podium gerne damit, dass ich das Wort an meine Gäste übergebe. Wir werden jetzt drei kleine Kurzvorträge hören, jeweils ca. 5 Minuten, wo wir die spannenden Perspektiven, die meine Gäste haben mitgebracht, ein bisschen anhören. Und zwar starten wir gerade mit dem Mirko Buri. Ich übergebe gerne das Wort an Mirko Buri.
Schönen guten Abend miteinander. Vor 10 Jahren habe ich mich gefragt, was ich als Koch oder was mein Beitrag als Koch könnte sein für eine nachhaltige Entwicklung so ein bisschen in der Ernährung. Ich habe einen Film gesehen, der heisst «The Waste» von Valentin Thurn, damals ein Dokumentarfilm über Food Waste in Deutschland. Und da hat mir dann irgendwo aufgezeigt, hey, es geht mega viel Essen verloren. Und dann habe ich gesagt, hey, das wäre eigentlich mein Thema als Koch. Und ich habe die Fenster runtergedreht, bin mal in Zeeland rausgefahren, zu Bern, und bin mal schauen, ob auch so viel Abfall in der Schweiz entsteht, wie ich da in den Dokus habe gesehen. Ich habe ganz, ganz viel Essen angetroffen, habe auch gemerkt, dass ich als Küchenchef keine Ahnung hatte, wie eigentlich Lebensmittel produziert werden. Obwohl ich gemeint habe, ich sei so nah verbunden. Ich war dann 1,5 Jahre so ein bisschen auf den Feldern gewesen, habe mit den Bauern diskutiert, habe mit ihnen geredet und habe versucht herauszufinden, warum wir so viel fortschiessen. Mit der Zeit habe ich auch gelernt, dass wir uns in den letzten 150 Jahren also extrem vermehrt haben. Wir sind immer mehr geworden. Wir haben unsere landwirtschaftliche Nutzfläche von 1970 bis 2021 oder so verdreifacht. Da muss man nicht extrem intelligent sein dafür, um zu sehen, dass wenn wir noch weiter wachsen, werden wir gar nicht genug Platz haben, für uns so viel Ackerfläche noch in Zukunft können, irgendwo zu sichern. Weil dieser Platz ist irgendwo halt einfach gegeben, den wir hier haben. Darum ist eigentlich meine Meinung, und ja, das mache ich seit 10 Jahren, aus Überzeugung zu schauen, dass wir mit den Ressourcen, die uns eigentlich geschenkt werden, von diesem wertvollen Boden, mit denen sparsam und mit Respekt umgehen. Und das versuche ich zu machen mit den Fähigkeiten, die ich jetzt habe als Koch. Und ich habe gemerkt, in diesen 10 Jahren, es gibt ganz, ganz viele Menschen und Leute, die viel andere Fähigkeiten haben. Sie sind zum Beispiel eine Grossmutter und kochen vielleicht mit den Grosskind. Und dort können sie Wissen weitergeben, das sonst verloren geht. Als Eltern hat man in Form von Erziehung, also mein Sohn ist jetzt 11, ich kann dem ganz, ganz viel weitergeben, weil er konsumiert noch ein paar Jahrzehnte länger als ich. Und so habe ich gemerkt, dass man, ob privat oder Geschäftsmann, kann man eigentlich immer etwas gegen Food Waste machen. Und wenn man dort etwas dagegen macht, spart man eben ganz, ganz viel, nicht nur Land, Ressourcen, Energie, sondern auch sehr viele ethische Sachen, die dort mitspielen, weil sehr viele Menschen keinen Zugang haben zu Essen. Und darum ist es umso wichtiger, eigentlich in Zukunft dort hier drauf zu schauen.
Ja, Mirko Buri, merci vielmals. Das war schon mal ein spannender Input gewesen und wir werden sicher später noch ein bisschen mehr auf das Thema Food Waste zurückkommen. Jetzt möchte ich gerne das Wort an Christian Brombach übergeben und von deiner Perspektive ein bisschen etwas hören.
Ja, schönen guten Abend erstmal zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Essen ist buchstäblich in aller Munde. Ja, wir müssen essen, um zu überleben, das ist klar. Und wir verspeisen im Jahr durchschnittlich 1,5 Tonnen Lebensmittel mit Getränke. Jeder von uns, das sind 100 Tonnen im Verlauf eines Lebens. Und die Lebensmittel müssen irgendwo herkommen, produziert werden. Obwohl wir in einem Schlaraffenland leben und so viele Lebensmittel haben, aus denen wir auswählen können, ist die Unsicherheit über was kann, darf, soll, muss ich essen, immens. Und das hat eben gerade auch mit diesem Überfluss zu tun, in dem wir leben. Wo wir auch neue Strategien entwickeln müssen, um zukunftsfähige Ernährung tatsächlich zu praktizieren. Wenn es um zukunftsfähige Ernährung geht, dann stellt sich auch gleich die Frage, ja, wo geht die Reise hin? Und warum ist das ein Thema heute? Ich denke, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass unsere Lebensweise insgesamt, also alle Lebensbereiche, die es umfasst, nicht nachhaltig sind, dann kann das eine Zahl oder ein Fakt sehr schön verdeutlichen. Das ist der sogenannte Overshoot Day. Der Overshoot Day befasst sich damit, wie viele Ressourcen hat ein Land, die Welt, für ein Jahr runtergerechnet auf alle Konsumbereiche. Und das Jahr hat 365 Tage, 366 dieses Jahr als Schaltjahr. Und wir haben bereits nach 148 Tagen in der Schweiz unsere Ressourcen aufgebraucht. Das ist dann der 27. Mai. Und danach leben wir eigentlich auf Pump. So, kommen wir zur Ernährung. Was hat die Ernährung damit zu tun? Die Ernährung, das Agro-Food-System, beansprucht rund ein Drittel aller Ressourcen und verursacht ungefähr ein Drittel aller sogenannten Impacts, Auswirkungen auf unsere Umwelt. Dann muss man aber auch sehen, dass ein großer Teil der Lebensmittel, die wir essen, hier importiert ist. Rund die Hälfte, knapp die Hälfte wird importiert. Das heißt, wir merken es hier nicht, wenn das irgendwo einen Impact verursacht, der aber irgendwo auf der Welt, weil Lebensmittel ja irgendwo produziert werden müssen, entstehen. Die nächste Frage ist, ja, wie sieht denn unsere Ernährung insgesamt aus? Wir haben es hier schon auch gehört bei den Vorstellungen der Statements. Also wir wissen, dass unsere Ernährung insgesamt nicht ausgewogen ist. Und zwar im Hinblick auf Gesundheit und im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Wir essen zu wenig an Hülsenfrüchten, also Linsen, Erbsen und Bohnen, getrocknete. Wir essen zu wenig Nüsse und Samen und insgesamt zu wenig Vollkornprodukte und auch zu wenig Gemüse. Dafür haben wir einen Überhang an tierischen Produkten. Und diese tierischen Produkte sind auch jene Produkte, die besonders starke Auswirkungen haben auf das Agro-Food-System, weil eben sehr viel Ressourcen durch das Tier hindurchgehen muss, bevor wir es dann als verarbeitetes Produkt, ein Steak oder ein Ei oder einen Käse essen können. Nun beschäftige ich mich mit den Fragen rund um Essverhalten, Ernährungsverhalten. Und wenn es darum geht, das Essverhalten zu verändern, dann haben wir eigentlich zwei große Hebel. Das eine ist, dass wir die Verhältnisse verändern, beispielsweise durch Labeling, durch Nudging und ähnliche Maßnahmen, Nutri-Score als ein Beispiel. Und wir haben die Möglichkeit, das individuelle Verhalten zu verändern. Und hier greife ich auf eine kleine psychologische Theorie zurück. Das Verhalten, was wir haben, gerade das Essverhalten, ist das stabilste, was wir überhaupt kennen. Ja, jeder von uns hat 60.000, 70.000 Mahlzeiten schon verspeist. Das heißt, ich mache es routiniert. Und wenn mir jemand sagt, nimm jetzt den Messer und Gabel andersrum in die Hand, dann machen wir das nicht. Wir verstehen es, aber wir setzen es nicht um. Wir bleiben nicht dran. Ja, und das heißt, wir müssen hier versuchen zu verstehen, was die Hebel sind, um etwas zu verändern. Und dieses Modell, was ich mitgebracht habe, nennt sich COM-B-Modell, C-O-M geschrieben. C steht für Fähigkeiten, Capabilities. O steht für Opportunities, also die Möglichkeiten. Und M ist Motivation. Also wir brauchen Motivation, wir brauchen die Fähigkeiten, das heißt Kompetenzen. Und wir brauchen auch die entsprechenden Motivationsschübe dazu. Wenn es jetzt darum geht, welche Szenarien haben wir, um zukunftsfähige Ernährung zu ermöglichen, um einerseits Gesundheit und Nachhaltigkeit zusammenzubringen, dann kam vor einigen Jahren ein Report heraus, der sich damit beschäftigt hat, dieses deckungsgleich zu bringen. Ernährung ist gesundheitsförderlich und nachhaltig. Und das ist die sogenannte planetare Gesundheit, Planetary Health Diet, ist das, wie es genannt wird. Und hier geht es darum, diese beiden Zusammenhänge zu überlappen, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und das heißt, dass wir eigentlich genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, wie unsere Ernährungsweise ist, umkehren. Den Anteil an pflanzlichen Produkten hoch und den Anteil an tierischen Produkten runter. Es ist keine vegane und keine ausschließlich vegetarische Ernährungsweise. Das heißt, wir müssen den Anteil tierischer Produkte insgesamt senken, um damit einerseits Umweltaspekte zu bedienen, aber auch entsprechende gesundheitlichen Aspekte. Was braucht es dazu? Es braucht Motivation. Es braucht aber auch ganz praktische Kenntnisse. Marco hat es erzählt, die Kochkompetenzen. Und das ist das, was uns beschäftigt. Wir haben auch ein Kochbuch entwickelt, was jetzt auf den Markt kommt, den Klimatopf, wo wir genussvolle Gerichte, Rezepte aus aller Welt haben. Das Ganze ist durch Schülerinnen mit entstanden, die unsere Klimabotschafter sind. Und die Rezepte sind alle wissenschaftlich berechnet und geprüft worden. Und wir wollen damit Mut machen, dass nachhaltige, gesunde Ernährung schmeckt, dass es fein ist, dass es einfach ist und dass man dafür auch diese Kenntnisse, die praktischen Kenntnisse braucht. Und das ist das, was wir hoffen, dass wir erreichen können, dass Menschen Freude daran haben zum Essen, dass sie auch sehen, dass es gar nicht so schwer ist, das umzusetzen im Alltag, dass es Spaß machen kann und dass sie sich und dem Planeten was zugute tun.
Christina Brandbach, merci vielmals. Wir haben jetzt gehört, es hat vielleicht etwas mit Kompetenzen zu tun, es hat mit Wissen zu tun. Jetzt möchte ich noch zum letzten Input gehen, bevor wir zur Diskussion kommen. Fabian Mau, merci vielmals für die Input.
Ja, auch herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wo vorhin mein Forschungsbereich mikrobielle Systeme von Lebensmitteln, habe ich bei manchen so einen Stirnrunzeln gesehen. Ich will ganz kurz sagen, mit was wir uns beschäftigen. Das eine, man kann es schon denken, sind die Mikroorganismen. Die möchten wir nutzen, um Lebensmittel herzustellen. Das ganz Klassische ist Fermentation. Käse ist hier natürlich omnipräsent. Aber auch Brot, Wein sind alles fermentierte Lebensmittel. Fermentation ist eigentlich die traditionelle Methode, um ein kurzhaltbares Lebensmittel sehr langhaltbar zu machen. Sprich, wo das entwickelt worden ist, war das aus Zeiten, wo man froh war, dass man im Winter was zu essen hat. Man kann aus Milch, die ungekühlt zwei Tage haltbar ist, maximal ein Produkt machen, was 2 Jahre haltbar ist. Und es ist eigentlich spannend, global gesehen, jede Ethnie oder jede Geografie hat ungefähr den gleichen Anteil an fermentierten Lebensmitteln in ihrer traditionellen Ernährung. Fermentierter Fisch in Japan, Kimchi in Korea, Lupinprodukte fermentiert in Südamerika und bei uns das traditionelle Sauerkraut und Käse. Aber wir können, und da bin ich absolut überzeugt, wir haben es eben schon immer gehört, wir haben 2 Produktionssysteme, tierische und pflanzliche Lebensmittel. Die größte Ressource nutzen wir überhaupt nicht. Und das sind die Mikroorganismen, um direkt Nährstoffe herzustellen. Und ich rede jetzt nicht von genmanipulierten Precision Fermentation, wo es ja aus Stammzellen versuchen, Steak im Bioreaktor zu machen, sondern ich rede zum Beispiel von Mikroalgen, von Hefen, die hier überall sind. Weil wir sie nicht sehen, heißt es nicht, dass sie da sind. Und eine Mikroalge zum Beispiel ist von der Biologie her 2 Zehnerpotenzen effizienter, um Proteine herzustellen, wie die beste Sojapflanze, die wir haben, unter optimalen Anbausystemen. Und wir nutzen das System überhaupt nicht. Und das ist ein Ziel, wie wir ohne Verbrauch von dem kostbaren Ackerland Nährstoffe herstellen können. Und das ist genauso relevant für eine 10 Millionen Schweiz wie für eine 10 Milliarden Erde. Das zweite System, was wir gucken, ist Lebensmittelsicherheit. Da geht es um die dunkle Seite des Mondes, die Lebensmittelpathogene, Listerien, Staphylokokken, alle die uns nicht so gut tun. Das brauchen wir, lassen wir heute mal weg. Und das Dritte sind wir selbst als mikrobiologisches System. Und da geht es natürlich fokussiert um unser Darmmikrobiom oder um die, ohne die wir überhaupt nicht überleben könnten. Und da ist auch die Ernährungsforschung, wir reden immer von der Transformation vom Ernährungssystem, aber auch unsere wissenschaftliche Methodik selber ist in der Transformation. Die Ernährungswissenschaft heute ist eine Erfahrungswissenschaft wie die Medizin. Wir haben keine wissenschaftliche Evidenz, dass die Lebensmittelpyramide wirklich die gesunde Form ist, wie sich die Schweizer Bevölkerung basiert. Also die ist sicher nicht schlecht, aber es basiert auf Erfahrung. Es ist keine naturwissenschaftliche Disziplin. Wenn wir krank sind, haben wir heute jede Menge klinische diagnostische Tests, um festzustellen, an was wir krank sind. Wir haben keine diagnostischen Tests, um festzustellen, dass wir uns gesund ernähren oder ungesund ernähren. Und das ist ein mega spannendes Forschungsgebiet, die wissenschaftliche Methode selber zu transformieren, dass wir hinterher auch testen können, am Individuum, ernähre ich mich gesund oder ungesund. Und das ist auch was, was uns stark beschäftigt. Aber ich komme nochmal zurück zur Eingangsfrage. Und da müssen wir einfach auf uns selber schauen. Wir reden immer von einer nachhaltigen und gesunden Ernährung. Und du hast vorhin richtig gesagt, wenn man da auf die rechte Seite, dann kann das ganz schön aggressiv und bösartig sein. Eine Ernährung, die nicht gesund ist, kann nicht nachhaltig sein, weil die für uns nicht nachhaltig ist, für den, der isst. Und da sind wir ganz schön aggressiv gegen uns selber, wenn wir schauen, was wir in uns reinwerfen. Und wenn wir jetzt die heutige Ernährungsform anschauen und die Ernährungspyramide, lernt jeder in der dritten Primarklasse. Wir haben es im Kopf, aber wir wenden unser Wissen nicht an. Warum? Weil wir getrieben sind durch Metabolite, durch unser Hirn. Wenn ich den Kühlschrank aufmache, greife ich vielleicht lieber zur Schokoladentafel wie zur Karotte. Warum mache ich das? Das rauszufinden ist extrem spannend. Aber wenn, und schwierig, aber das ist ja das, was Spaß macht. Und wenn wir jetzt schauen, wenn wir unsere heutige Ernährungsform in der Schweiz ohne neue Lebensmittel, ohne Fleischalternativen, ohne alles, was neu kommt, einfach das, was heute schon im Regal liegt, wenn wir unsere Ernährungsform wieder umstellen auf die Ernährungspyramide, halbieren wir automatisch mit dem Schritt den ökologischen Fußabdruck von unserer Ernährung. 48% geht es runter. Und gleichzeitig verdoppeln wir den Selbstversorgungsgrad mit dem, was wir in der Schweiz herstellen können. Und wir sind ja alle stolz auf unsere Basisdemokratie. Wir stimmen jeden Tag 3-mal ab. Morgens, mittags und abends. Was kommt auf meinen Teller? Wir stimmen weder für uns noch für die Umwelt. Wir sind getrieben von unserer, wie du gesagt hast, von unserer Routine. Und die Routine hat sich innerhalb von 2 Generationen, aber trotzdem sehr schnell geändert. Zu dem, was wir heute überflussgetrieben uns ernähren. Und daher muss ich auch sagen, eben, es muss gesund sein, weil die Gesundheitskosten, die haben wir nicht mehr unter Kontrolle. Aber die sind getrieben durch Fehlernährung. Heute, globale Studie, egal ob die Leute zu viel zu essen haben oder zu wenig zu essen haben, sie ernähren sich falsch. Die einen haben keine Wahl, wir haben sehr wohl eine Wahl. Und es ist absolut, Fehlernährung ist mit heute die höchste Ursache für verlorene Lebensjahre. Ist höher wie Rauchen, es ist höher wie Drogenmissbrauch. Fehlernährung sind die Krankheiten, die uns die meisten Lebensjahre kosten. Und das liegt an uns. Wenn ich mich entscheide, ab morgen, ich ernähre mich nach der Lebensmittelpyramide, habe ich ab morgen den Impact. Das heißt nicht, dass wir nicht resistentere Sorten züchten sollen, modernere Anbausysteme, vor allem das dritte Anbausystem, was ich erwähnt habe. Aber den schnellsten Impact haben wir durch die Veränderung vom Konsumverhalten. Food Waste, das nächste. Wir nutzen 30% oder circa, nagel mich nicht auf die Zahl, irgendwas zwischen einem Viertel und einem Drittel unserer landwirtschaftlichen Anbaufläche benutzen wir, um Food Waste anzubauen. Was? Für was? Jeder, das ist die Studie, wo vorhin schon zitiert worden ist, von 2019, jeder Individuelle in der Schweiz im Schnitt wirft pro Jahr 800 Franken in die Mülltonne, was noch genussfähige Lebensmittel sind. Ich habe noch nie jemanden an der Bushaltestelle gesehen, der sein Smartphone in den Müllkübel haut. Ist ungefähr der gleiche Wert. Und das zeigt auch die Wertschätzung der Lebensmittel. Das kann ich einfach wegschmeißen. Gehe wieder in den Supermarkt, kaufe das nächste. Aber da, so, das sind die Fragen, die uns bewegen. Ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen.
Ja, liebes Publikum, wir haben jetzt, finde ich, mega viele spannende Perspektiven gehört und vor allem spannende Ansätze, die ich auf jeden Fall sehr gerne heute noch ein bisschen weiter diskutieren. Wir stehen nämlich auch vor einer sehr spannenden Frage, aber auch vor einer sehr schweren Frage, vor einer riesigen Frage. Und eine Frage, die oft zu hitzigen Diskussionen führt, vielleicht manchmal schon zu unsachlichen Diskussionen und zu verschiedenen Diskussionen. Und zwar die Frage, was macht eine nachhaltige Ernährung aus? Was ist überhaupt nachhaltig? Wie sieht die aus? Und das ist eben meistens gar nicht so leicht zu beantworten und ist je nach Perspektive und Prioritäten vielleicht auch eine andere Antwort. Und wir werden heute zusammen da probieren, ein bisschen Antworten darauf zu finden. Als erste Frage möchte ich gerade Christine Brombach fragen. Und zwar, was hast du das Gefühl, warum ist die Diskussion, die man in der Gesellschaft führt über das Thema Ernährung, oft so hitzig? Welche Emotionen spielen mit und warum spielen so viele Emotionen mit bei diesem Thema Ernährung?
Essen ist hochgradig emotional aufgeladen. Das ist das Erste. Essen tun wir ja nicht nur, um unseren Körper zu ernähren, sondern es ist Ausdruck von Heimat, Zugehörigkeit. Es ist Ausdruck meiner Traditionen, aber auch meiner Werte. Also Essen hat immer einen sogenannten Wertekontext oder normativen Kontext. Und deshalb ist die Frage, was esse ich, immer verknüpft mit der Frage, was ist mir wichtig, wie lebe ich? Und das kommt eben dann genau dann zum Ausdruck, wenn bestimmte Lebensmittel nicht gegessen werden aus bestimmten weltanschaulichen Gründen oder weil ich eben eine Unverträglichkeit oder Allergie habe. Aber das lassen wir jetzt mal weg, sondern es geht ja um eher weltanschauliche Fragestellungen. Das Zweite ist, dass wir das Essen als etwas sehr Individuelles empfinden. Das ist es einerseits, andererseits eben auch nicht, weil wir in einem System leben und aufeinander angewiesen sind. Und der eine produziert, der andere verarbeitet, der dritte vertreibt die Lebensmittel und ich kaufe es und bereite es zu. Das heißt, in dem Moment hat das Lebensmittel ganz viel schon in sich. Wenn ich es anfange zu essen und wenn ich darüber dann diskutiere, dann kommt das alles buchstäblich mit auf den Teller. Und da kann ich natürlich unterschiedliche Sichtweisen haben und kann dann anfangen, das dann aufzudröseln. Und das merkt man ja, oder merken Sie sicher auch im privaten Kreis, wenn Sie dann am besten so an Weihnachtsessen sich überlegen, naja, also den traditionellen Weihnachtsbraten, da sagt die eine Hälfte der Familie, das geht nicht, ich bin vegan, und die andere sagt, ich vertrag's nicht, und die dritte sagt, ja, ist das jetzt auch nach Tierwohlkriterien produziert, und auf einmal wird es dann sehr schwierig. Dann ist es nicht mehr nur der Weihnachtsbraten, sondern dann ist das alles, was damit verknüpft ist. Hinzu kommt, dass Essen immer auch erinnerungsbezogen ist. Ja, wir haben ja eine große Fülle von Erinnerungen, die mit und durch das Essen transportiert werden. Und wir haben im Alltag verschiedene Anlässe, wo wir neben den regelmäßigen Mahlzeiten andere Mahlzeiten feiern. Und das kann der Geburtstag, das Arbeitsessen, der Staatsempfang sein oder im religiösen Bereich. Ja, Abendmahl beispielsweise ist auch eine Form des Essens mit einer hohen Symbolik. Also das ist es, was eigentlich immer mitschwingt. Und deswegen ist die Frage verknüpft, was esse ich oder was bekomme ich angeboten, immer auch mit einer Haltungsfrage verknüpft. Wer bin ich?
Merci vielmals. Mirko Buri, wir haben gehört, es ist unter anderem eine Haltungsfrage. Es hat viel mit Emotionen zu tun. Hast du das Gefühl, Food Waste oder vielleicht auch das Verneinen von ich mache Food Waste, hat das auch mit einer Haltungsfrage zu tun? Oder kann man sich darüber auch definieren?
Ja, das ist eigentlich gerade sehr spannend. Also, das heißt, darüber definieren. Man tut heutzutage, tut man sich eigentlich einen gewissen Standard in der Gesellschaft sichern, wenn man sich so oder so positioniert. Das ist so ein Punkt, den ich jetzt noch hätte so dazugenommen. Und, das fällt also im Grill. Jetzt kommt der Sommer, Grillsaison fällt wieder an, oder? Und da hast du aber auf gewissen Grillen gehört kein Gemüse drauf, auf den anderen Grillen, darf kein Fleisch drauf. Und die Diskussionen, die kenne ich jetzt so ein bisschen aus dem Privaten, kenne ich schon sehr, sehr gut. Jetzt bei mir speziell ist eigentlich wichtig, dass du mitbringst, ist es einfach. Oder? Und bei Food Waste wird aber eigentlich genau gleich viel gelogen, wie beim Konsumieren auch. Ja, beim Konsumieren tun ja alle grossartig erzählen, wie sie beim Bauern das Fleisch haben eingekauft, das sie kennen, wie sie alle weniger Fleisch essen und so weiter und so fort. Aber wenn man dann auch so ein bisschen die Verkaufszahlen anschaut, ist ja das, stimmt das überhaupt nicht, was da erzählt wird. Es wird auch sehr viel nachhaltig produzierte Lebensmittel gefordert. Wenn man dann sieht, welche Absätze das richtig laufen. Und da laufen wir jetzt gerade in etwas. Also ich jetzt als Produzent sehe das. All die Kleinen, all die, die super schön, nett und herzig und vielleicht noch biologisch produzieren, die haben es im Moment nicht so einfach. Mit den steigenden Kosten, Krankenkassen und. Was sehen wir? All die Billigprodukte, grosse Eigenmarkengeschichten, die sind alle am Schreissen. Und die Kleineren, die schauen dann dort einfach schnell mal ein. Wenn man Prioritäten ansetzt, das ist jetzt im Moment, denkt es mir nicht mehr, die Frage von, wie definiere ich mich? Ich sehe das ein bisschen entspannter jetzt in so den letzten paar, ja, vielleicht im letzten halben Jahr ist jetzt, man lädt den an, wie man ist, so. Oder? Es gibt nicht mehr die grosse Vegan-Diskussion, wenn einer vegan ist, sondern man lädt den an ein bisschen sein. Heute ist fast mehr die Frage, was kannst du noch leisten? So. Und das pusht natürlich wieder eigentlich all die Sachen, die wir da nicht möchten, eigentlich pusht das natürlich extrem, weil die sehr günstig sind.
Merci vielmals. Fabian Wahl, vielleicht ist das Geld einer der Faktoren, der einem von einer nachhaltigen oder nicht nachhaltigen Ernährung abhalten kann. Was gibt es sonst noch für Faktoren, die mitspielen, dass wir als Gesellschaft, aus einer gesellschaftlichen Perspektive, uns hin zu einer nachhaltigen Ernährung bewegen können?
Ich glaube, wir sollen uns einfach mehr bewusst sein, was die Konsequenzen von unserem Tun sind. Und ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, wir verlieren gerade eine von unseren 4 Jahreszeiten. Wenn wir so weitermachen, werden wir in 30 Jahren keinen Winter mehr haben, wie wir ihn kennen. Ich weiß nicht, wer die Zahlen verfolgt hat. Letzten Sommer haben die Schweizer Gletscher in 2 Jahren 20% von ihrem Volumen verloren. So viel, wie sie von 1990 bis 2020 verloren haben. Und das war auch keine gute Periode für die Gletscher. Und ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst sein, du hast vorhin gesagt, wird so hitzig darüber diskutiert. Der Monat Februar war auch wieder der wärmste Monat, seit 1862 messen wir nach der gleichen Methodik. Der Februar war der wärmste, den wir jemals hatten. Das war aber nicht der erste, das war der 8. in Folge, der wärmste war, seit wir die Temperatur messen. Und ich glaube, wir müssen uns immer. Und das ist ja nicht nur bei der Ernährung. Und ich glaube, wer irgendwie sein Leben irgendwie steuern will, muss sich einfach immer über die Konsequenz von jeder seiner Entscheidung im Klaren sein. Und diese Konsequenz, glaube ich, ist in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen. Und das ist das, was mich wirklich, und wenn wir unsere Natur draußen anschauen, ich glaube, wir genießen die, wir sind stolz auf das, aber wir messen ihm im Moment keinen Wert zu. Wir setzen es einfach aufs Spiel. Und ein Zurück, wenn man sieht, was die Zeiträume sind, wie so Veränderungen kommen, werden wir alle nicht mehr merken, was die Konsequenz von unseren heutigen Entscheiden sind. Und ich glaube, die Transparenz über die Konsequenz unserer Entscheidungen muss man viel mehr diskutieren. Und die Ernährung ist sicher eines. Wobei auch da muss ich sagen, das hat mir super gut gefallen mit dem Einstieg, dass wir heterotrophe Organismen sind. Wir können nicht wie eine Pflanze unsere Proteine selber produzieren. Und das ist wieder diese Wertigkeit von der Ernährung. Hey, wir reden von Lebensmitteln, es geht um unser Leben. Bei Mobilität, was passiert denn, wenn ich 5 Jahre nicht fliege? Was passiert, wenn ich 5 Tage nicht esse? Und die Priorität, und das ist in der Schweiz sicher nicht die Kaufkraft, die uns hindert, uns gesund und nachhaltig zu ernähren. Und ich sage es auch immer gesund und nachhaltig, weil die wichtigen Sachen muss man immer wiederholen. Wenn wir schauen, vom Bundesamt für Statistik, das tolle durchschnittliche Schweizer Haushaltsbudget, in den letzten 20 Jahren ist die Ernährung um 3 Positionen nach unten gerutscht. Kommunikation ist uns wichtiger, Urlaub ist uns wichtiger, Wohnen ist uns wichtiger. Ist das überlebenswichtig? Nee. Aber die Lebensmittel schon. Und das, glaube ich, ist für mich so die Konsequenz und das Wertesystem, was das ausmacht.
Also Mirko Buri, wir haben gehört, wie viel weggeschossen wird und auch, dass es gewisse Konsequenzen hat, aber sich das die Leute nicht bewusst sind. Anscheinend hat es bis jetzt noch nicht so gezogen, weil man ja die Konsequenzen schon recht lange weiss und irgendwie sich gleich nicht so viel ändert. Du hast ein bisschen einen anderen Ansatz mit deinem Projekt Voodoo Foods. Auf welche Zielgruppe zielst du mit dem ab? Hast du das Gefühl, du kannst mit so einem Projekt wie vielleicht die Leute mit einem Anreiz mehr dazu bringen, weniger Food Waste zu produzieren oder sich das bewusster zu sein? Oder ist das wie Alternative zu dieser Konsequenzbewusstheit, die man eigentlich hat?
Hey, das ist etwas mega Schönes. Ich muss mir eben über so Sachen machen, ich mir gar keine Gedanken, wer meine Zielgruppe ist und so Zeug. Das ist matchentscheidend, das ist völlig klar. Aber für mich ist matchentscheidend, was gibt jetzt mir der Bauer oder was produziert er? Wie können wir etwas mehr rausholen für ihn? Und er ist schon klar, aber wirklich, das ist Zielgruppe oder SWOT-Analyse hier, da, dort, das kommt erst viel später. Zuerst schauen wir wirklich schnell das Problem an, das jetzt der Produzent hat. Dann schauen wir, was könnte man daraus machen. Dann schauen wir, was möchtest du für das haben? Was wäre cool für dich, für einen Preis? Und was könnten wir zusammen für ein Produkt machen, dass wir das regional wieder in den Kreislauf zurückbringen? Das sind so meine ganz Grundfragen. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt in den letzten paar Tagen, wir sind zusammengekocht mit jemandem. Ich tue ja nur regionale Sachen verarbeiten. Ich habe gesagt, alles, was Importzeug ist, eben, das interessiert mich nicht. Ich kümmere mich um das, was hier regional ist. Aber jetzt ist auch wieder so eine Anfrage gekommen, die kommt viel über die ganzen Sachen, die abgelehnt werden von Grossverteilern und so. Und ey, das sind so viele Sachen. Und wir diskutieren hier über gesunde Ernährung und so. Wenn du solche Mengen siehst, dann denkst du schon. Ich weiss jetzt nicht, ob ich vielleicht auch im nächsten Jahr auch so ein bisschen auf das Regionale halt einfach sagen, okay, gut, ich erweitere das ein bisschen. Weil ich denke, ja, hey, nein, das ist so viel Zeugs, gell? Du importierst das hierher. Eine Flugware, eine Lastwagenweise, eine Stunde Zeit und dann muss das dort vom Platz haben, das wird alles entsorgt. Man muss sagen, hey, könntest du das zwischendurch rausnehmen und dann auch gleich irgendwo verteilen machen tun. Weil es dir einfach ressourcentechnisch, oder? Da gehörst du ja in Spanien, oder? Jetzt haben sie kein Wasser mehr hier, da, dort, müssen andere Anbaugebiete, Talbanien, keine Ahnung. Und du siehst dort hier die Ware und wir schmeißen das dort in Container in unglaublichen Mengen. Vielleicht wird die ein bisschen öffnen. Und sagen nicht nur regionale Kreisläufe, sondern die Sachen, weil es brisant wird. Und ich lese dann auch irgendwo 20 Minuten, wo irgendeiner im Migros oder in einem Detailhandel Orangen kauft und dann ist eine Verfaulte drin und ein Riesengeschrei. Oder? Da hast du 10 TikTok-Videos, wie die Orangen kaputt ist gegangen und ein Riesengeschrei und das Level sinkt. Und dann denke ich, wow, wie wollen wir denn die Gesellschaft verändern? Wir sind eigentlich auf einem coolen Weg, mit dünkt. Und jetzt ist Qualitätsansprüche sind immer noch derart hoch. Und für mich zum Teil nicht mit dem vereinbar, wenn wir nachhaltig produzieren wollen. Weiss ich nicht, wenn dort nicht. Und du bekommst sogar noch 20 Franken Gutschein, kannst wieder Orangen kaufen und so Sachen. Aber es wird ja gleich gesagt, wir haben so einen Plan oder schweizweit, wo wir versuchen, bis 2030 Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Auf Bundesebene. Wir waren damals 2012 noch dabei gewesen, so auf dem Bundesplatz mit dem WWF zusammen, haben wir die Petition eingereicht. Und jetzt haben wir ja den schönen Leitfaden, wie wir das ändern wollen. Und man merkt, wie auch die Detailhändler anfangen. Und jetzt fangen die Leute an zu merken, dass die Qualität fährt, anders zu werden. Und ich spüre so ein bisschen, wie sie sich dagegen wehren. Und das bringt mich jetzt vielleicht dazu, halt gleich zu sagen, okay, gut, die Lust haben, können im Fall auch zwei Klassware haben, das müssen wir es halt so machen. Weil ich denke, die Grossen werden das auch nicht stemmen. Aber jetzt bin ich abgedriftet, sorry.
Ja, es war gleich ein spannender Exkurs, habe ich gefunden. Aber du hast angesprochen, es geht, glaube ich, auch viel um Erwartungen. Es geht um Erwartungen an die Ernährung. Christine Brombach, wenn es um Erwartungen geht, inwiefern hat auf Gesellschaftsebene Ernährung vielleicht in gewissen Gruppen zum Beispiel auch mit Bubbles zu tun, mit gewissen Vorstellungen, mit eben sich vielleicht über die Ernährung definieren, mit Trends, mit Zielgruppen. Wo geht es dort her und wie kann man irgendwie, gibt es irgendeinen Ansatz, dass wir alle ins gleiche Boot holen können?
alle ins gleiche Boot holen, das, denke ich, wird nicht klappen, weil jeder hat ja auch seine Präferenzen und Vorlieben und was mir schmeckt, schmeckt den anderen nicht und umgekehrt. Das, denke ich, ist vielleicht nicht das Ziel, aber das Ziel sollte sein, dass uns die Wertschätzung von Lebensmitteln bewusster wird. Und das kann ich auch vermitteln. Und das muss nicht nur im schulischen Kontext passieren, das muss überall passieren. Weil Essen passiert auch überall. Und wir brauchen lebenslanges damit auseinandersetzen. Ich möchte noch mal an einer Sache anknüpfen, was Fabian vorher gesagt hat, die Wertschätzung. Wir geben in der Schweiz im Schnitt 8% unseres Einkommens für Lebensmittel aus. 8%. Und da denke ich, an der Stelle muss man ansetzen. Und eigentlich sind unsere Lebensmittel immer noch viel zu günstig. Das heißt, dass das, was dahinter steckt an Arbeit, an auch Kosten, die eigentlich gar nicht eingepreist sind in die Lebensmittel, dass auch da etwas anderes passieren muss. Nun muss man natürlich beim Essen auch immer aufpassen, dass es sozial gerecht bleibt. Auch das ist ein Thema, worüber wir uns Gedanken machen. Immerhin haben wir auch Menschen, die in Armut leben in der Schweiz. Und das ist das mit dem Bubble, ne? Also natürlich im wissenschaftlichen Kontext, da ist man immer in so einer gewissen Bubble drin. Oder wenn es dann darum geht, dass man eben seine Bilder teilt, die man eben jetzt auf Social Media setzt, weil man gerade was besonders Cooles gegessen hat oder was anders Neues ausprobiert hat. Auch das sind Bubblen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir alle daran arbeiten, an unseren Wertschätzungsfragen, aber eben auch an der Art, wie wir mit Essen umgehen. Und dafür braucht es nicht nur Wissen, dafür braucht es praktische Kompetenzen. Jetzt könnte man sagen, wir haben in der Schweiz, was ich großartig finde, Hauswirtschaftsunterricht. Ich bin große Anhängerin von Hauswirtschaftsunterricht. Jetzt wissen wir aber auch, dass es den Lehrplan 21 gab. Das heißt, die praktischen Kompetenzen sind zurückgegangen im Hauswirtschaftsunterricht, was immer noch ein toller Unterricht ist. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wenn es darum geht, dass wir Lebensmittel zubereiten, verarbeiten, dass wir verstehen, was eigentlich an Wertschöpfungsnetzwerken, das sind ja nicht nur Ketten, dahinter steckt, dann müssen wir auch selber in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun, was wir wählen, wie wir damit umgehen, für mich, aber auch für diejenige, die die Lebensmittel produziert hat. Und das bedeutet wiederum, dass wir nicht aufhören können, im schulischen Kontext Ernährung zu unterrichten. Wo sind denn die ganzen anderen Bereiche? Wir brauchen lebenslanges Lernen. Ja, der Markt hat sich so rapide verändert in den letzten 20 Jahren. Da sind Produkte auf dem Markt, die kannte ich nicht in der Kindheit. Und ich nehme an, Sie auch nicht. Ja, da gab es keine Milch- und Fleischersatzprodukte und da gab es auch dann keine Eiersatzprodukte oder Mikroorganismen, die auf dem Markt sind oder Mikroalgen oder Insekten oder was wir alles heute auf dem Markt haben oder die Verarbeitungsformen, die heute am Markt sind. Das heißt, wir brauchen alle lebenslanges Lernen.
Und da dort einhängen.
Ja?
Das erinnert mich daran, wir waren vor ein paar Jahren schon hier im alten Kino Rex in Thun. Früher war das noch das Kino. Und wir sind ja immer so auf einem Roadtrip durch die ganze Schweiz, wo wir mit Schülern und Schulen und freiwilligen Grossevents eben versuchen, die Brücke zu bauen, wo wir dem Bauer sagen, okay, gut, du hast jetzt hier die Tonne Waste. Und der Konsument versteht das nicht, weiss das nicht. Und dann machen wir eben die Events, die wir eben miteinander verarbeiten. Und so sind wir immer, jetzt fällt das gerade wieder an, etwa so einen Monat oder so startet das wieder, sind wir unterwegs und haben bis zu 5,000-6,000 Schüler, die wir mit kochen pro Saison. Und viele sagen mir, ja, du hast ja so wenig Mitarbeiter und so. Dann sagen ja, ganz, ganz viel, wo mir da helfen. Und viel mit der ganzen, der Kindergärten, der Unterstufe, der Oberstufe und so, die mitmachen. Und der Bauer kommt nachher und erklärt. Und oft nehmen wir dann noch so eine Aktivierungstherapie von Altersheimen dazu. Weil die, ja, das ist schon cool. Und dann treffen die Jungen mit den Alten, mit dem Bauer zusammen und dann die Diskussionen, die dort entstehen, während diesen 2-3 Stunden, die rüsten, gibt es so einen Wissenstransfer. Eine coole Sache.
Aber wenn ich das noch weiterführen darf, also diese Kenntnisse, wir waren selber erstaunt, beziehungsweise erschrocken. Wir haben bei unseren Studierenden an der ZHAW eine ZHAW-weite Studie gemacht. Was wissen Studierende zu Hülsenfrüchten? Und das war erschreckend. Also Zuordnungen. Also was ist eine Hülsenfrucht? Und wir haben dann verschiedene Lebensmittel genannt. Da war dann Mais dabei, Reis, Quinoa, Amaranth und natürlich die Hülsenfrüchte selber. Aber es war für mich wirklich ja ein Augenöffner, muss ich sagen, dass auch im Bildungssektor selber bestimmte Kenntnisse gar nicht da sind. Jetzt geht es aber nicht nur um die Kenntnisse. Das Wissen alleine nützt mir nichts, solange ich es nicht umsetzen kann in die Praxis. Und dafür braucht es praktisches Wissen. Und ganz banal, Kochen. Ja? Das ist nicht banal. Kochen ist eine Kunst. Weißt du besser als ich. Es ist aber auch ein Erfahrungsschatz. Da stecken Traditionen dahinter, Kenntnisse. Die Menschheitsgeschichte ist eine Kochgeschichte. Ja? Weil wir vom Feuer quasi bis zum Induktionsherd heute eine entsprechende Entwicklungsgeschichte gemacht haben. Und wenn ich die Lebensmittel nicht zubereiten kann und ich weiß, wie ich damit umgehen kann und ich komme in eine andere Kultur, dann verhungere ich, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie ich mit Lebensmitteln umgehe. Sprich, ich bin in meinem Kontext eine absolute Anhängerin von Ernährungsbildung. Und dazu gehört die Wertschätzung genauso wie Geschmacksbildung und das Verständnis von Lebensmitteln, wie sie hergestellt werden im Kontext der lebensmitteltechnologischen Studierenden. Und deswegen haben wir den Klimatopf gemacht.
Ich würde sehr gerne kurz so eine Zwischenfrage stellen. Und zwar sind wir jetzt eigentlich vor allem beim Thema Gesellschaft gewesen, vielleicht eben auch Wissenstransfer innerhalb der Gesellschaft, Erwartungen etc. Und jetzt habe ich eine Frage, und zwar möchte ich, dass ihr die nur in einem einzigen Satz beantwortet. Dass ihr, liebes Publikum, das vielleicht auch ein bisschen könnt mit auf den Weg nehmen. Und zwar ist meine Frage, wie sieht zukunftsfähige Ernährung aus gesellschaftlicher Perspektive aus? Nur in einem einzigen Satz, Christine Brombach.
Das ist immer so die Deformation professionell, ne? Die Wissenschaftler, die reden immer gerne. In einem Satz, zukunftsfähige Ernährung, ja, ich würde sagen, entsprechend den Empfehlungen der Planetary Health Diet, pflanzenbetont.
Fabian Waub?
Ganz einfach, folgend der aktuell gültigen Ernährungspyramide, die ja auch angepasst wird, und nichts wegschmeißen, regional, saisonal.
Merci, Mirko Buri.
Wir haben so viele Infos über Essen zur Verfügung, müssen es nur umsetzen.
Sehr gut. Kleine Anleitung sozusagen. Jetzt ist natürlich bei dem ganzen Thema nachhaltige Ernährung nicht nur die Gesellschaft an sich wichtig, sondern wir wohnen auf einem Planet. Und es geht gerade bei der Ernährung um einen ganzen Planet. Und wenn es um die Klimakrise und die Frage nach einer klimafreundlichen und nachhaltigen Ernährung geht, müssen wir global denken und grossflächige Lösungen finden und suchen. Und dabei spielen viele verschiedene Faktoren rein. Ernährungssicherheit, ethische Fragen, gesundheitliche Aspekte und auch die Produktion. Christine Brombach, was müsste man in der Landwirtschaft hier in der Schweiz ändern, dass wir eine zukunftsfähigere Lösung finden können oder vielleicht auch unsere Produktion hier in der Schweiz zukunftsfähiger gestalten können?
Zurzeit sind 60% der Anbaufläche für Tierfutter in der Schweiz verwendet. Und ich glaube, an der Stelle kann auch ein Umdenken stattfinden. Das bedeutet aber auch, dass wir als Konsumentinnen entsprechend die Produkte dann auch verwenden müssen. Also es ist gekoppelt. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir das auch verstehen, dass wir das auch unterstützen und an der Stelle mitgehen. Ich halte nichts von bestimmten Glaubenskämpfen zwischen ökologisch und konventionell, weil wir sehen ganz klar, dass sich sowohl die konventionelle als auch die ökologische Landwirtschaftsweise aufeinander zubewegen. Und wir brauchen beides. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir das auch so verstehen und angehen.
Fabian Wald, du hast vorher schon angesprochen, wenn wir nachhaltig uns ernähren, müssen wir uns auch gesund ernähren und umgekehrt. Warum ernähren sich so viele Menschen ungesund und was wäre denn eine gesunde Ernährung? Wie können eben zum Beispiel die mikrobiellen Organismen dort helfen für eine gesunde Ernährung? Was braucht es dort alles?
Also das Erste und Allerwichtigste, es muss schmecken. Weil, wie du gesagt hast, es ist so emotional und es ist ja eben wichtig, es ist ja kein Ernährung, es ist kein Arzneimittel, wo ich auch dem zugestatte, dass es bitter ist. Von daher, das Erste ist, ein bisschen sauer ist manchmal nicht schlecht. Nein, es muss einfach schmecken. Und das ist das Zentrale und das ist auch die Herausforderung, wie wir aus so neuen Lebensmittelquellen wirklich den Geschmack treffen. Und da verstehe ich im Moment manche Trends nicht so hundertprozentig, also gerade wenn es um die Alternativen geht. Also ich fände es viel schöner, neue Lebensmittel mit einem super spannenden Geschmack zu machen, die auch die Neugierde wecken auf was Neues. Weil die traditionellen Lebensmittel, da weiß jeder von uns, wie die schmecken müssen, wie die Textur sein muss, wie das Mundgefühl sein muss. Und die nachzubauen, ist brutal schwierig. Also ist super spannend von der wissenschaftlich-technologischen Seite. Aber da verstehe ich manchmal nicht, dass man nicht wirklich neue Lebensmittel, ich meine, wenn wir jetzt gerade schauen und wenn wir die indische Küche anschauen, ich meine, da lebt mehr wie 1 Milliarde Menschen zu 90% fast ausschließlich vegetarisch. Und es ist so eine Geschmacksexplosion, die verschiedenen Kräuter, die verschiedenen Gewürze. Warum versuchen wir nicht, da zu lernen, wie wir mit so neuen, auch pflanzlichen oder mikrobiellen Lebensmitteln einfach super spannende neue Geschmäcker definieren, die einfach die Neugierde wecken. Und so können wir eigentlich über diese emotionale Ecke, das finde ich, besser abholen.
Ich muss dort hinhaken. Wir haben ja 8 Jahre ein Restaurant gehabt, Anti-Waste-Restaurant. Das haben wir gemacht, für Zahlenbasis zu machen, der ETH Zürich zusammen, wie man arbeiten für Gastronomie und so. Aber dort haben wir eigentlich das genau gemacht. Wir haben gesagt, und dort geht es vielleicht wieder um die Bratwurst auf dem Teller. Wir sind mittags orientiert gewesen. Ja? Und dort haben wir gesagt, wir möchten nur regionales, nachhaltig produziertes Fleisch bei uns anbieten. Dann haben wir gemerkt, wir gehen unter, wir werden gar nicht, da gehst du Konkurs, ja? Das geht gar nicht. Weil viel daheim am Abend und so, regional und so, ist okay. Aber ihr Kantine und so am Mittag essen, wenn das über 20 Franken ist, dann hört es einfach auf. Ja, der ist fertig. Also der ist verloren. Das kannst du gar nicht machen. Und dann haben wir gesagt, gut, es gibt bei uns ein Schweizer Servela, es gibt Fleisch, nicht ein Servela, aber Fleisch. Und es ist à la carte und das kostet so viel, wie es kostet. Und das Tagesmenü ist immer vegetarisch, vegan und sehr viele indische Geschichten da drin. Linsental, einer von den Rennern war so Linsental, Baba Ganoush, all die Geschichten haben wir gemacht. Und das kostet nur 18 Franken, also das ist günstiger mit Eistee, so viel du willst trinken. Hey, und wir haben plötzlich 90% Vegetarier gehabt. 90%! Und zwar 8 Jahre lang. Bei mir, das Fleisch, das du à la carte haben hat einfach mehr gekostet. 21 bis 28 Franken für ganz normales Fleisch, aber aus der Schweiz und einfach richtig kalkuliert. Und das Veggie wäre auch günstiger. Und nicht das Menü 1 ist die Schnitzel-Pommes, sondern das Menü 1 ist eben das vegetarische Menü. Und das Fleisch kostet extra. So wäre es doch eigentlich logisch. Und wenn das gemacht hat, hat sich im Fall keiner beschwert. Und alle immer gesagt, ja, bei dir können wir ja alle Veggies essen und so. Sie waren alles Fleischesser gewesen, wenn man dem so sagen will. Aber weil es günstiger ist, ist 90% vegetarisch gewesen. Ja. Ich
muss jetzt trotzdem noch ganz kurz die Lanze für die Bratwurst brechen. Nein, weil, also dass wir auch gesundheitlich nachhaltig zu viel Fleisch essen in der Gesellschaft, braucht man nicht diskutieren. Aber was ist denn die Konsequenz, wenn ich sage, oh, ich will jetzt weniger Fleisch essen, na, dann gönne ich mir halt nur noch das gute Filet, Entrecote. Aber wir haben wahnsinnig viel Ressourcen und Energie in das Tier gesteckt, um das großzuziehen, nach besten Tierhaltungsregeln. Und was passiert dann mit dem ganzen Rest? Heute gehen weniger wie 30% vom Schlachtgewicht in die Humanernährung. Und Charcuterie, Wurst ist was, wo man einfach auch den Rest vom ganzen Tier verwenden kann für die Humanernährung. Oder kommen wir wieder auf die Kompetenz. Die durchschnittliche Kompetenz ist verloren gegangen. Ein Steak auf den Grill legen, ja, die Kompetenz haben wir noch ziemlich flächendeckend. Aber aus den sonstigen tierischen Produkten, und das sind ja alles auch von der Nährstoffqualität und von der Nährstoffdichte tolle Produkte. Ich meine, da Eisengehalt, den ich decken mag, und zwar das Hemmeis, das, was ich wirklich verwerten kann, ist Leber nach wie vor die beste Quelle. Da brauche ich für meinen Tagesbedarf 20 Gramm. Wenn ich das Eisen mit Weizen decken mag, ist auch drin, aber da muss ich 4 Kilo Weizen essen. Und wir verpassen einfach, es gibt nicht das gesunde und das ungesunde Lebensmittel. Das Lebensmittel, wir müssen wissen, was die Nährstoffdichte ist, was da drin ist. Aber die Gesundheit kommt, wie ich das zu meiner persönlichen Diät zusammenstelle. Das Lebensmittel selber ist unschuldig, das kann nichts, das hat einfach sein Nährstoffprofil. Die Kunst ist, das zu gerichten und die Diäten zu aggregieren, dass es dann für mich gesund ist. Und wie gesagt, da müssen wir einfach schauen und da ist auch die Metrik wieder wichtig. Und wir müssen unterscheiden zwischen Kalorien und Nährstoffen. So wenig, wie wir uns bewegen, brauchen wir fast keine Kalorien mehr. Aber die Nährstoffe, Eisen, das brauchen wir trotzdem, die Proteine, die Omega-3-Fettsäuren, das brauchen wir trotzdem. Aber die Balance Kalorien zu Nährstoffen, das ist das, was wir wieder finden müssen. Und dann kommen wir nämlich zum viel teureren Food Waste.
Der
zu massivem Übergewicht führt. Das ist auch Food Waste. Ja. Das ist da viel teurer im Gesundheitssystem. Und den Food Waste, den ich zu viel kaufe, was ich in die Tonne schmeiße, den zahle ich selber. Die Folgekosten vom massiven Übergewicht, den tragt die Gesellschaft.
Ich möchte auf persönliche Gesundheit noch mal kurz eingehen im nächsten Themenblock. Sehr spannendes Thema auch. Und es hat natürlich eben, die Kosten trägt schlussendlich Gesellschaft, Gesundheitskosten etc. Ich möchte noch ganz kurz noch mal auf Gastronomie zurückgehen. Bei Gastronomie kann man ja viel lenken mit dem Angebot eben. Das hat nur ein vegetarisches Angebot, also kann gar nicht mehr Fleisch essen oder so. Jetzt habe ich noch eine Frage für dich, Mirko, und zwar mittlerweile ist ja Veggie eigentlich normal auf der Speisekarte oder an vielen Orten jedenfalls. So eine Frage, die mir noch durch den Kopf ist, braucht es denn zum Beispiel, wenn ich in eine Berghütte gehe, dass es dort Hafermilch für einen Kaffee gibt, oder braucht es, dass ich im Kaffee in Lorraine normale Kuhmilch beziehen kann? Vielleicht kann man das auf Fleisch übertragen, aber...
Ja, schlussendlich wird es vom Angebot jetzt als Gastronomen sind einfach irgendwann schwierig. Oder wenn du jetzt auf den Berg heute, easy, da kannst du Hafermilch oder Mandelmilch, die ist ja, weiss auch nicht, wie lange haltbar, das ist ja nicht auch so ein Problem, aber... alles zu haben, das haben wir schon gemerkt. Verfügbarkeit, oder? Das Latte Macchiato mit diesem, mit jenem, mit hier, mit da. Da hast du eine Palette an Zeug, das ist schon krass, oder? Früher hast du einfach ein Rähmchen gehabt, oder? Heute hast du ganze Schubladen mit verschiedenen Milchen, und dann ohne Nüsse und mit Nüsse, ohne Mandel und das nicht. Und Hafermilch, und nachher hast du Hafermilch, und nachher, wer hat sie denn produziert? Nein, die nehme ich nicht. Und dort geht's dann auch weiter. Und dort ist dann auch schon bei vielen Gastronomen hängt's dann auch aus. Und die sagen dann einfach, hey, es gibt jetzt einfach so, die restlichen sind, es gibt manchmal wirklich auch die Meinung, die sind bei mir nicht willkommen, fertig, oder? Es fängt sich dann so ein bisschen an zu spalten. Und durch das hat man dann noch mehr die Verstärkung von diesen Bubbles, weil halt die, die eben mit Hafermilch trinken, die gehen dort her und die treffen sich nicht mehr und die hocken nicht mehr am gleichen Tisch und diskutieren nicht mehr. Und dann tust du die aus dem nicht mehr raus. Denkst du, du hast gesagt, es ist normal, Fegi. Ja, vor ein paar Jahren, darf ich das überhaupt erzählen? Mal erzähl das. Jetzt geissen, ich soll nachhaltig kochen. Am Seaside Festival da. Ich meine nie mehr Berner Oberland, ein Stand, wo oben dran steht, Fegi, gell? Ey, das überhaupt noch Leben, wirklich, ist ein Wunder, ey. Ich habe mich da fast gesteinigt. Nein, das möchte ich nie mehr erleben. Das ist so schlimm gewesen, wirklich. Und das ist um das Gesamtkonzept gegangen, so eben, jemand macht nachhaltige Ernährung, ich noch einen, der Fegi macht, der Buri, ja, ist gut. Da habe ich gesagt, ja, ist doch eine tolle Idee und so, aus Bern, oder? Kommst du doch ein bisschen aus der Aglo, gell? Juh, Heiland, da. Nein, wirklich, also es ist schon noch nicht so angekommen, gell? Das ist schon so ein bisschen in den städtischen Gebieten so und kaum gehst du ein bisschen raus, ist die Welt gerade verkehrte Schuhe.
Ja, das ist einfach, glaube ich, zielt ein bisschen darauf ab, auf das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist eben eine hitzige Diskussion und nicht eine ganz einfache Diskussion. Und vielleicht eben dann manchmal auch fast ein bisschen emotional. Wir sind schon wieder fast am Ende von diesem Themenblock. Oder, beziehungsweise ich würde gerne eigentlich dann nochmal die globale Perspektive vielleicht im nächsten Themenblock noch ein bisschen aufgreifen. Aber darum möchte ich jetzt gleich schon mal die Frage wieder stellen und gerne wieder in einem Satz beantwortet haben. Wie sieht zukunftsfähige Ernährung aus globaler Perspektive aus, Mirko Buri?
nicht mehr so global, glaube ich. Es ist vielleicht, ein bisschen doof, einfach wieder ein bisschen auf die regionalen Wertschöpfungen. Wir haben, glaube wirklich, wir haben uns so spezialisiert, hier einen Salat anzupflanzen, den irgendwo her zu transportieren, den zu waschen, hier zu rüsten, den zu abpacken. Ich glaube, das muss ein bisschen weg. Und die Firmen müssen allgemein, die verarbeiten, ein bisschen diverser werden. So sagst du, ich habe selber ein Abfallprodukt, aha, ich habe eins, was könnte ich daraus machen? Und er halt vielleicht, auch wenn es halt dort hier ein bisschen teurer wird, ein bisschen diverser produzieren, fände ich cool. Und nicht das Globale, vielleicht beim Essen ein Mühe weg, wäre cool.
Das war ein langer Satz.
Ja, es war ein langer Satz. Vielleicht, Fabian, von dir ein bisschen kürzeren.
Kein Ackerland für Futtermittel.
Christina?
Feed no food.
Merci vielmals. Ich möchte jetzt schon überleiten zu unserem letzten Themenblock für heute. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der, wo man am meisten für sich selber kann ein paar Fragen stellen, vielleicht auch hoffentlich ein paar Fragen beantworten. Und zwar auf persönlicher und individueller Ebene ist es meistens noch eine Frage, wo andere Faktoren mitspielen als nur auf gesellschaftlicher oder globaler Ebene, wo wir mehr politische Fragen stellen oder wirtschaftliche Fragen vielleicht auch im Zentrum stehen, Lieferketten, Produktion etc. Und hier im letzten Themenblock möchte ich gerne einsteigen mit einer kleinen Blitzfragerunde. Und zwar haben meine Gäste hier jeweils eine rote und eine grüne Karte. Ich könnte das kurz zeigen am Publikum. Und zwar habe ich ganz kurze Fragen, die relativ schnell gehen sollen. Und zwar könnt ihr einfach entweder zustimmen oder nicht zustimmen und das mit eurer roten oder grünen Karte anzeigen. Also, kommen wir zur ersten Frage. Ist eine nachhaltige Ernährung nur vegetarisch oder vegan möglich? Mirko, du bist nicht einverstanden mit den anderen?
Ja, es gibt Leute, die leben so.
Aber ist es nur vegetarisch oder vegan möglich?
Ja, hätte ich gesagt, nur vegetarisch oder überleben.
Stimmt der folgende Aussage zu? Man kann es nur falsch machen beim Thema Ernährung. Also jetzt so, was die Diskussion angeht. Wenn ich in ein Restaurant mit Kollegen gehe, kann ich es nur falsch machen.
Nein, das geht nicht. Nein.
Du bist nicht ganz sicher, Christine, warum?
Weil das ja, ist von so vielen Faktoren abhängig.
Vielleicht schnell das Mikrofon.
Es tut mir leid, ja, weil es von vielen, vielen Faktoren abhängig ist. Also ich kann auf der einen Seite etwas richtig machen, was aber gleichzeitig wieder falsch sein kann. Und das ist genau die Krux. Ja, also es gibt in dem Sinne immer nur Annäherungen, gesünder oder weniger gesund. Aber es gibt nicht schwarz-weiß.
Und nun der Ansatz, merci vielmals. Also, kommen wir zur dritten Frage. Sollte die Schweiz neue Vorgaben oder eine neue Ernährungspyramide bezüglich Ernährungsempfehlungen herausgeben? Und mit der, die rauskommt, bist du mit der zufrieden?
Sie sind noch nicht ganz fertig. Aber Deutschland kam jetzt gerade raus, zum Beispiel. Letzte Woche, oder?
Ja. Dienstag vor der Woche.
Ja, genau.
Gut, muss man für eine nachhaltige Ernährung verzichten auf Sachen?
Also reduzieren ist nicht verzichten, oder?
Nein.
Einfach verzichten auf etwas, was man gerne würde, aber man muss verzichten. Mirko, warum muss man nicht verzichten?
Ersetzt du durch etwas?
Ja. Ist ersetzen kein Verzicht?
Nein, das ist auch cool.
Weniger, aber nicht Verzicht.
Genau.
Und das ist der Schlüssel, finde ich. Reduktion heißt kein Verzicht. Beispiel Fleisch. Wir kommen doch aus einer Tradition, da gab es früher einmal in der Woche Fleisch. Das war der Sonntagsbraten. Und keiner hat in der Zeit sicher das Gefühl gehabt, er verzichtet auf Fleisch.
Also eigentlich Umgewöhnung auch, vielleicht von Gewohnheiten.
Ja, wie gesagt, das innerhalb von zwei Generationen haben wir von komplett nachhaltigen, gesunden System uns durch die 100%ige Verfügbarkeit von allem 365 Tage, ich sage es jetzt provokativ, manipulieren lassen zu dem System, wo wir heute sind? Also jetzt war provokativ gemeint, das Manipulieren.
Also kommen wir noch zur nächsten Frage. Stimmt der folgende Aussage zu? Nachhaltige Ernährung ist automatisch gesünder.
Automatisch nicht.
Ich komme zu meinem ersten Statement
zurück. Nachhaltig muss gesund sein, sonst ist es nicht nachhaltig.
Mirko Buri, warum nicht automatisch?
Ja, es gibt ja schon viele Sachen, die als nachhaltig propagiert werden, aber nicht so gesund sind, weil ich sage, dass der Nährste noch nicht lange so. Sagen wir jetzt die nachhaltigen Ersatzprodukte, die du hast angesprochen, weiss jetzt nicht, wenn ich 10 Jahre lang jeden Tag würde so viel von denen essen, so 3-4 Kilo, bis mir Energie. Ich weiss auch nicht, ob mir irgendjemand könnte sagen, ob das gut wäre für mich, wenn ich das in diesem Ausmaß würde essen. Es kommt wieder auf das Mass drauf an. Aber...
War das eine Frage an mich?
Nein, ja, vielleicht, du weißt eben Bescheid.
Also, man muss wissen, dass diese Produkte, alles, was quasi analoge oder Ersatzprodukte sind, hochverarbeitete Produkte sind, die dann aber auch in ihrer Gesamtheit einfach noch nicht bekannte Auswirkungen haben könnten. Wir haben schlicht keine Erfahrung damit. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich nicht immer überzeugt bin, ob das tatsächlich die nachhaltigere Alternative ist. Und zwar deshalb, wenn ich dann von einem Eiweißisolat ein hochverarbeitetes Produkt herstelle, dann verwende ich das ursprüngliche Produkt ja gar nicht in seiner Vollumfänglichkeit. Das heißt, ich verwende beispielsweise nur 40% von der Erbse. Was passiert denn mit den 60%? Wenn ich jetzt eine Ersatzmilch mache und sie enthält 10% beispielsweise von Hafer, also 10% Hafermehl, dann sind 90% Wasser. Und die transportiere ich durch die Gegend. Und das sind einfach solche Fragen. Ich habe keine Antwort. Ich will das nicht diskreditieren, das meine ich nicht. Aber das sind Fragen, die man stellen muss, auch in dem Gesamtkontext. Und solche Fragen finde ich wichtig, weil es eben auch etwas ist, was gesamthaft betrachtet werden kann. Solche isolierten Lösungen, meine ich, müssen systemisch bewertet werden.
Gut, kommen wir noch zu meiner drittletzten Blitzfrage. Und zwar, für eine nachhaltige Ernährung müssen wir uns als Gesellschaft weiterbilden?
Das erste Mal, dass wir einstellen.
Ja, das ist vielleicht in dem Fall ein Auftrag an uns alle. Die zweitletzte Frage ist, eine nachhaltige Ernährung ist teuer. Okay, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage und ich hoffe da irgendwie persönlich auf eine positive Antwort. eine zukunftsfähige Ernährung ist machbar. Genau das habe ich mir ein bisschen erhofft. ja, wir wollen ja etwas aus dem Podium rausgewinnen und vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gewinnen. Jetzt, für noch dort ein bisschen weiterzufahren bei individuellen Perspektiven. Ich glaube eben, es geht oft um vielleicht sich irgendwie positionieren, um ich bin, was ich esse. Mirko, für was muss man sich bei dieser Diskussion nachhaltige Ernährung auf individueller Ebene rechtfertigen? Jetzt bei der Diskussion am Küchentisch beim Sonntagsnacht, für was muss man sich rechtfertigen?
Ja, da gibt es viele Beispiele. Ich esse Bio und der andere sagt, nein, aber ich regional. Oder? Das schon mal, wird schon mal gesagt, oder? Für Bio, das ist ja alles Import und so, ich schaue regional. Dort ist der Fehler, man könnte viel mehr Bio produzieren, würde man mehr Bio kaufen, oder? Könnte man schon lange mehr produzieren, nehme ich jetzt mal an. Für was muss man sich noch? Ja, schon mehr, ja, Fleisch. Sicher auch, aber umgekehrt für Veggie mittlerweile ganz sicher auch. Ja, also das ist ja nicht mehr so, dass das nur noch gegen Fleisch, jetzt geht es mit, das hat eher gekehrt. Jetzt geht mehr gegen Veggie, ich glaube, das ist schon die Hauptsache. Ja. Import und so, das bekomme ich schon noch mit. So. Aber was es ist, ist es ein Apfel oder ist es eine Banane? Das sind schon viele so Diskussionen. Ja.
Christina Brombach, welche Faktoren spielen psychologisch gesehen oder aus, aus Entscheidungsgründen wie rein in die Entscheidung? Was ist sie und vielleicht auch warum ist sie das oder das nicht?
Viel ist Gewohnheit, deswegen esse ich die Dinge. Viel ist Geschmack, aber Geschmack ist auch erlernt. Es hat auch was mit der Sozialgruppe zu tun, in der ich unterwegs bin. Wenn die eine sagen, sie essen das, weil, und ich will dazugehören, dann esse ich das auch. Ja. Und das Letzte ist sicherlich auch, je nach Ausgangssituation, das Geld, das ich zur Verfügung habe oder was ich bereit bin auszugeben und letztendlich meine individuelle Haltung, die Frage der Wertschätzung.
Fabian Wald, du hast es ein bisschen, recht am Anfang vom Podium schon mal erwähnt. Es braucht mehr Konsequenzen, wo man sich, also konsequenzbewusst sein und vielleicht auch dementsprechend Verhaltensänderung oder mehr Wertschätzung und mehr Bewusstsein, dass wir vor einer Krise stehen und irgendetwas müssen ändern. Was gibt es für Möglichkeiten, die Verhaltensänderungen auch anzustossen? Also, dass es wirklich den Wandel irgendwie auf individueller Ebene auch gibt.
Also das Zentrale ist sicher Eigenverantwortung und nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen. Weil ich glaube, wir sind alle in der Diskussion jetzt schon in einem Boot, wenn wir das natürliche Ökosystem sehen, in dem wir leben, als Mensch, als Organismus leben, genauso wie das Nutztier oder die Pflanze, die wir anbauen oder die Alge, die in irgendeinem Brunnen wächst. Es ist ein System und ich glaube, was immer schiefgegangen ist in der Geschichte, ist, wenn der Mensch sich oberhalb von dem System gesehen hat. Das ging nie gut aus. Und ich glaube, zu sehen, dass wir Teil von dem System sind, auch als Konsument Teil von dem System sind und unsere Rolle eigenverantwortlich wahrnehmen. Und dann sind wir relativ nah an diesem agrarökologischen Konzept, was sicher auch fokussiert auf die Anbaumethoden geht, vor allem auf die Bodenqualität. Auch die Bodenqualität. Natürlich müssen wir die natürliche Ressource Boden nützen, wenn wir was anbauen wollen. Aber wir müssen so nützen, dass wir es in 3 Generationen immer noch nutzen können. Und für mich ist da eben, das ist nicht der Produzent und der Konsument. Und der Konsument muss Teil von dem System sein, muss ein Verständnis entwickeln für das, was da wirklich an Arbeit drinsteckt, vielleicht auch partizipativ da mal einwirken. Und dann kommen wir zu Neudeutsch Living Lab Ansätzen, partizipative Forschung, dass die Gesellschaft in diese, gerade bei diesem Thema Ernährung, ich glaube, bei der Entwicklung von einem neuen Chip für einen Computer ist das vielleicht nicht so wichtig, aber das Thema Ernährung, glaube ich, extrem wichtig, diese partizipativen Forschungsansätze, wo die Gesellschaft in die Forschung einbezogen wird, in die Kommunikation, in diesen Wissenstransfer viel stärker eingebunden ist. Und somit kommen wir auch auf die Lernkurve, auf die wir kommen müssen, und aber auch auf das Verständnis für die verschiedenen Rollen und die Eigenverantwortung darin ist für mich zentral.
Es geht um Konsumation und um Produktion. Und um Eigenverantwortung. Du kommst zum Beispiel mit deinem Projekt Food of Foods ja eigentlich am Konsument und auch am Produzent entgegen. Braucht es mehr so Ansätze, dass man irgendwie die Leute zu der Eigenverantwortung bringt? Oder hast du das Gefühl, Mirko, dass das auch von allein passieren kann, die Eigenverantwortung?
Für mich war dann wichtig, als ich gestartet habe, dass ich dem Konsument, ich habe gesagt, ich mache ein Produkt, und geben am Konsument die Wahl. Weil damals, noch so vor 10 Jahren, haben alle gesagt, oder, ja, wir würden das kaufen, wenn es das gäbe, aber es gibt es ja nicht, wir werden bevormundet und so war die Diskussion. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das, mache ein Produkt, das mit die Wahl hat. Wenn ich mit dem zu Bruch gehe, kann ich sagen, Gile, der hat das halt einfach auch nicht wollen, der hätte die Wahl gehabt. Ist mir gleich, kann ich etwas anderes machen. Aber mir hat es wirklich einfach gereizt, eine Wahl können zu geben. Ich denke, wir brauchen eine Wahl. Wenn wir die Wahl nicht haben, wird schwierig. Und das ist vor allem nicht bei uns, sondern die das gar nicht können. die gar nicht Zugang haben zu einer Wahl. Und wir hätten eigentlich die Wahl. Wir müssen einfach lernen, Spass daran zu haben. Also ich habe einen riesen Spass daran. Auch an dieser Fegi-Küche hatte ich 8 Jahre. Für die Küche war es mega schwierig, auch mit den Menüplänen und so. Aber ich habe richtige Freude entwickelt, habe so coole Sachen entdeckt. Arancini, richtig ausbachtig. Arancini ist ein riesen Highlight. Da braucht es gar kein so Teil. Und wenn man dann nicht aus einem Verzicht oder im Muss für die Umwelt raus das ist, sondern weil man einfach Spass daran hat und es einem Freude macht, dann geht es nirgends von allein.
Christine Brombach, es geht gerade von allein. Du bist Dozentin für Consumer Sciences. Geht es wirklich so fest von allein? Oder braucht es vielleicht eben bei ein paar Leuten wie mehr der Anstoß?
Also ich denke, es geht heute nicht mehr von alleine. Es braucht Anstöße, es braucht Bildung, es braucht Anreize, es braucht Motivation, es braucht auch Teilnahme und Mitmachgelegenheiten. Ja, Essen ist ja eigentlich, wie es ein Soziologe gesagt hat, das klingt jetzt so ein bisschen hochgestochen, aber es ist ein Phänomen, was alle Bereiche in unserer Gesellschaft umfasst. Es gibt keinen Bereich in der Gesellschaft, der nicht mit Essen zu tun hat. Das heißt, hier haben wir eine riesige Möglichkeit, verschiedene Aspekte einzubeziehen. Und das muss uns bewusst werden. Und da Menschen zu begeistern, aber auch zu befähigen.
Also ich möchte schon die Schlussfrage zu diesem Blog stellen, bevor wir noch zum letzten Teil kommen. Und zwar wieder gerne in einem Satz. Wie sieht zukunftsfähige Ernährung für ein Individuum aus? Fabian Walgert, du als erstes.
Also ich habe es vorhin schon, das unterscheidet sich nicht wirklich Gesellschaft zu Individuum. Und die Eigenverantwortung, mich entsprechend, weil gerade wenn wir auf die Gesundheit kommen, es ist nicht nur die Ernährung, es ist die Bewegung und die Regeneration, das Dreieck, das macht es eigentlich aus, ob ich gesund bin als Mensch oder nicht. Und die Ernährung muss einfach zur Bewegung passen, da sind wir dann bei dem Kalorien-zu-Nährstoff-Teil. Und die Regeneration ist, wenn ich mich, da kommt dann drauf meine persönliche, habe ich Stress, habe ich nicht. Und gerade viele Ernährungsstudien sind, die berücksichtigen dann eigentlich nur diesen Intake, was ich esse, und vernachlässigen eigentlich den Teil drumherum. Und das kann uns auch aufs Glatteis führen in der Forschung. Und von daher ist für mich, gerade im Individuellen, kann ich nur für mich die ganzheitliche Betrachtung machen. Wie passt meine Ernährung zu meiner Bewegung und zu meiner Regeneration?
Christine Brombach?
Also ich bin sehr von der planetaren Ernährungsweise überzeugt, was ich eben heute sagen kann, aber Wissenschaft verändert sich ja auch. Also das ist jetzt erstmal das heutige Kenntnisstand, weil sie eben den Einklang herstellt zwischen Nachhaltigkeit und Gesundheit und natürlich Genuss. Sie ist machbar. Wir haben das ausprobiert und getestet. Wir haben Pläne erstellt, Wochenpläne. Wir haben geguckt, wie weit es umsetzbar ist, auch mit traditioneller Schweizer Küche. Das geht, aber dafür braucht es wiederum Kompetenzen. Und das ist, denke ich, wieder auch, du hast von dem Dreiklang gesprochen, für mich ist der Dreiklang eben eine pflanzenbetontere Ernährung, das heißt nicht vegetarisch, nicht vegan, sondern die Menge an tierischen Produkten ist weniger, als wir es heute konsumieren, dass ich das genussvoll umsetze, und dass ich dafür auch die Verantwortlichkeit zu übernehmen habe. Für mich und für die Umwelt und den Planeten.
Nachhaltige Ernährung aus individueller Perspektive, Mirko Buri.
Ja, was soll ich jetzt da noch sagen? Die haben schon sehr viel gesagt. Du würdest bei dem zuerst gesagt, mit der Bewegung, oder? Wie viel das man umsetzt. Ich kann es nur ergänzen mit, wir haben ja heute so zu wissen, vielleicht überlegen, also die Sachen schließen mit dem an, he, und jetzt kommt nur weiterführend, überlegen, was, wie ist das Produkt ganz gewesen? Es sind viel so einfache Sachen, Schnittlauch in einem Plastiksäckchen, unten, oben abgeschnitten, Suppengemüse ohne Grün vom Lauch. Wenn ich die richtige Ernährung für mich gefunden habe, dazu auch ein bisschen überlegen, wie hat das Produkt ganz ausgesehen, und das, was nicht dran ist, ist irgendwo verloren gegangen. Und wenn ich das noch einbeziehe, kann ich einfach in der Vorkette noch recht viel Food Waste oder eben Ressourcenverschwendung verhindern. Ja, das ist dann auch mega perfekt.
Gut, ich hoffe, ihr habt jetzt etwas schon mitnehmen können. Ernährung kann man aus ganz vielen Perspektiven diskutieren. Es spielen auch viele Perspektiven eine Rolle, zum Beispiel die ökologische, die gesundheitliche, die wirtschaftliche. Es ist eine individuelle Entscheidung, aber wir müssen die auch als Gesellschaft fällen und sie hat vor allem globale Folgen. Jetzt möchte ich hier aus diesen vielen spannenden Beiträgen, die wir gehört haben, ein Fazit probieren zu konstruieren. Und zwar habe ich als Schlussfrage, aus eurer Perspektive, mit eurem Fachwissen, aber vielleicht auch mit eurem persönlichen Wunsch, was wäre so eure Vorstellung von einer wirklich nachhaltigen, aber auch langfristig möglichen Ernährung? Christine Brombach.
Also es geht nur so, damit wir als Welt überleben können, nachhaltig und gesund. Und da sehe ich eben tatsächlich auch den Ansatz, wenn wir anfangen, das, was wir zu viel konsumieren, reduzieren, also tierische Produkte, und den Anteil an pflanzlichen Produkten erhöhen. Und da so sehe ich eigentlich die Zukunft einer nachhaltigeren Ernährungsweise. Dazu gehören dann natürlich noch die anderen Aspekte, Food Waste verringern, aber auch die Agrarsysteme und die Foodsysteme insgesamt betrachten.
Fabian Wau.
Also sicher, diesen Systemansatz ist das, was zentral ist. Aber ich möchte noch eine Bemerkung trotzdem, weil wir reden, oder sehr viel wird ja geredet, wir müssen den Planeten retten. Dem Planeten ist völlig egal, ob es hier 5 Grad wärmer ist oder 10 Grad wärmer ist. Wir müssen uns retten. Der Planet, vielleicht ist dem sogar lieber, wenn keine Menschen drauf leben. Nee, also das stört mich wirklich oft in der Semantik. Auch im Englischen ist ja noch save the planet, save your ass. Weil dem Planeten, dem Ökosystem Planeten, wenn das 10 Grad wärmer ist, okay, dann braucht es halt 50.000 Jahre, dann entwickelt sich da ein neues System, was den Planeten genauso überleben lässt. Also das ist keine Frage. Den Planeten müssen wir nicht retten. Wir müssen uns als Menschheit eine sichere Zukunft ermöglichen. Und da sind die Punkte sicher wichtig. Und ja, die gesunde Ernährung sehe ich nicht nur in diesem super hohen Flughöhe, sondern wirklich auch wieder eigenverantwortlich auf mich bezogen. Das, was wir vorhin gesagt haben, die Ernährung heute ist ganz schön heftig, was wir dem Organismus antun. Und schon aus dem Grund würde ich da eigenverantwortlich sagen, mit möglichst wenig Ressourcen, bin ein bisschen ein Genussmensch, muss auch ordentlich daherkommen, aber das, glaube ich, können wir schon sehr viel selber steuern.
Ja, noch zum Schluss, Mirko Buri, was ist für dich eine zukunftsfähige Ernährung?
Jetzt sind wir im Globalen, oder? Bist du jetzt global auf, oder?
Nein, allgemein. Das haben wir schon gehabt.
Zukunftsfähige Ernährung. Wir werden sehen, eben, was ist zukunftsfähig, was wird die Zukunft noch bringen. Für mich ist ehrlich sein zu sich selber, vielleicht all die Sachen, die wir jetzt gelernt haben, die verinnerlichen und umsetzen. Und vielleicht eben wirklich, nein, das ist eine grosse Kiste aufzutun. Ja, nicht wegschießen, das, was man konsumiert, auch fix alles konsumieren. Weil es ist vieles, was man da essen, hat eben einen ganz, ganz anderen Preis. Und vielleicht das auch ein bisschen mit einem anderen Gedanken, vielleicht zu konsumieren oder zu essen, zu sagen, wir haben jetzt noch eine Chance, wir essen eigentlich sehr, sehr günstige Lebensmittel. Ob das zukünftig noch immer so wird sein, dass jedes Land so viel Geld ausgeben kann, für gewisse Produkte so künstlich abzusubventionieren. Also ich denke, wir leben jetzt schon noch in einer Zeit, wo man von einer Fülle kann eigentlich profitieren und die wirklich wertschätzen sollte, was wir heutzutage eigentlich haben.
Ja, ich finde das eigentlich noch für mich etwas Gutes, was ich mitnehmen kann. Wir haben noch eine Chance, aber wir müssen sie nutzen und wir müssen uns selber retten. Mirko Buri, Fabian Wau, Christine Brombach, merci vielmals. Kampf um die Bratwurst, Klimakrise auf dem Teller. Das war das Generationenforum von UND Generationen-Tandem. Technische Leitung: Samuel Müller, Nila Scheiwiller und Adrian Stojan. Am Mikrofon: Lea Schütz und Fritz Zurflüh. Am nächsten Generationenforum am 19. Juni diskutieren wir die Frage,
welche Quartierzentren braucht Thun. Alle Generationenforen, Politpodien und Generationentalks könnt ihr dort nachschauen, wo man Podcasts hören und streamen kann. Auf Apple Podcast, auf Spotify oder direkt auf unserer Website www.generationentandem.ch.
Generationenforum.